wir reden heute über sekundäre Pflanzenstoffe und wir wollen uns mal anschauen, welche Moleküle denn aus der Natur aus helfen können, die Longevity zu stärken.
Apigenin, etwas Neues. Epigallocatechingalat hast du, glaube ich, auch schon mal geübt in einer der Folgen. Ja, ist ein schönes Wort. Ja. Luteolin, Berberin, Sulforaphan ist was Neues, was wir heute vorstellen wollen. Und Spermidin, auch ein Bekannter aus dem Autophagiesystem. Ja, die Bioverfügbarkeit, wir haben es auch schon öfter gesagt, ist natürlich super schlecht für die meisten sekundären Pflanzenstoffe.
Willkommen zu Beyond Lifespan, dein Fast Track zu mehr Gesundheit. Hier brechen wir die Grenzen des Altbekannten auf und erforschen, wie wir länger und gesünder leben können. Zusammen mit Experten in den Bereichen Medizin, Biohacking, Supplements und Co. tauchen wir tief in die Geheimnisse der Longevity-Forschung ein. Entdecke mit uns innovative Ansätze, bahnbrechende Behandlungen und praktische Tipps, die dir helfen, die Kontrolle über deine Gesundheit zu übernehmen. Viel Spaß mit dieser Folge.
Hallo Dominik, ich freue mich ja immer, dich zu sehen, aber heute bin ich ein bisschen wehmütig.
Wenn wir zum Ende kommen hier mit unserer ersten Staffel, es ist schade, aber das Langlebigkeitsfeld ist so groß. Ich weiß, wir haben noch Material für mindestens eine weitere Staffel und das ist natürlich beruhigend.
Das freut mich auch. Und bis dahin habe ich ja wahrscheinlich genug nachzuarbeiten, weil du hast mir ja so viel an Hausaufgaben gegeben. Da ist bestimmt viel zu tun. Und heute wird es ja nochmal richtig dicht, oder?
Heute greifen wir nochmal richtig an mit einem Feuerwerk aus Begriffen. Das wird dich wirklich erfreuen.
Herrlich. Ich kann wieder lange Begriffe aussprechen üben. Denn wir reden heute über sekundäre Pflanzenstoffe. Und wir wollen uns mal anschauen, welche Moleküle denn aus der Natur uns helfen können, die Longevity zu stärken. Und einige dieser Stoffe haben wir ja schon in den letzten Folgen besprochen. Aber vielleicht machen wir nochmal den Einstieg ganz leicht. Dominik, was sind sekundäre Pflanzenstoffe?
Das sind einmal alles Stoffe, die die Pflanze nicht akut zum Überleben braucht. Das heißt, es gibt bekannt schon über 1000 von denen, sind schon erforscht worden. Und die Definition ist, wie gesagt, die Pflanze braucht es nicht zum Überleben. Die Hauptaufgabe besteht darin, Krankheitserreger zu bekämpfen, metabolische Sachen zu regulieren, also den Stress irgendwie von den Pflanzen abzuhalten. Also im Unterschied zum Beispiel zu Pflanzenstoffen, die primär sind, wären zum Beispiel Eiweiß, Kohlenhydrate etc. Und diese sekundären Pflanzenstoffe, die können sich die Menschen auch zunutze machen.
Wenn die Pflanzen, die jetzt noch nicht mal zum Leben dringend notwendig brauchen, wie können die uns denn helfen?
Also da gibt es zum Beispiel Farbstoffe in einer Pflanze oder auch eben Stoffe, die Erreger abhalten, die wir dann entdecken können und zu Arzneimitteln umwandeln können. Und man erinnert sich nur an so bahnbrechende Erfindungen wie das Penicillin, das erste Antibiotikum, Aspirin, Morphium und so weiter. Das sind alles sekundäre Pflanzenstoffe. Das heißt, auch Dinge, die Arzneimittel sind, pharmakologische Produkte sind, können auch sekundäre Pflanzenstoffe als ihren Ursprung haben.
Also da gibt es schon eine Historie. Und wenn ich dich jetzt frage, über welche Moleküle wir denn in der Langlebigkeitsforschung reden, habe ich wahrscheinlich ein paar Minuten Pause, oder?
Ja, da gibt es eine lange Liste. Aber heute werden wir sprechen über Quercetin, Resveratrol, alte Bekannte von uns, ja, schon diskutiert worden sind von uns. Apigenin, etwas Neues. Epigallocatechingalat hast du, glaube ich, auch schon mal geübt in einer der Folgen. Ja, ist ein schönes Wort.
Ja.
Luteolin, Berberin, Sulforaphan ist was Neues, was wir heute vorstellen wollen. Und Spermidin, auch ein Bekannter aus dem Autophagiesystem der letzten Folgen.
Okay, das ist eine ganze Menge. Also ihr, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wisst schon, was jetzt auf euch zukommt. Wir werden Licht in diese ganzen Namen bringen. Aber fangen wir mal der Reihe nach an. Übrigens auch noch als Zusatzinfo für euch, wenn ihr jetzt schon verwirrt seid, macht euch keine Sorgen. Wir haben euch noch einen extra Artikel in die Shownotes gepackt, sodass ihr das auch alles schön nachlesen könnt. Aber fangen wir mal mit einer Gruppe an, nämlich der Gruppe der Polyphenole. Und einer der bekanntesten Vertreter, über den haben wir schon mehrfach gesprochen, das ist das Resveratrol. Das ist das Molekül aus der roten Weintraube, das da besonders, glaube ich, in der Schale und in den Kernen sitzt. Und das hat ja David Sinclair, über den wir auch schon gesprochen haben, erforscht. Professor David Sinclair, sehr renommierter Harvard-Professor, der sich auch sehr intensiv mit Longevity beschäftigt. Aber wir kommen hier jetzt mal zu einer Untergruppe der Polyphenole. Und das sind die Katechine. Und jetzt bin ich wieder dran. Ne? Das eine Molekül aus dem grünen Tee, das wurde schon sehr beforscht und das ist Epigallocatechin-Galat kurz. Und darauf beschränken wir uns jetzt in dem Rest der Folge. Bitte EGCG, richtig?
Ja, ist ein fantastisches Molekül, also exzellent ausgesprochen auch von dir als Molekül-Dompteur. Ich sage den Patienten immer gern, das nicht unbedingt schlucken, ausnahmsweise mal, sondern versuchen, das zu trinken im Grüntee. Es ist möglich, 2 Liter am Tag. Ist natürlich jetzt nicht jedermanns Sache, aber sonst kann man es natürlich auch als Nahrungsergänzungsmittel sich zuführen. Es kann auf jeden Fall den NAD-Stoffwechsel stimulieren über das Schlüsselenzym NMNAT, das wir schon kennengelernt haben, das NMN zu NAD umwandelt. Das ist auf jeden Fall relevant als Funktion zu nennen. Und wir wissen auch von der Universität des Saarlandes, dass bei Mäusen der Anstieg des Blutzuckers nach kohlenhydratreicher Mahlzeit um die Hälfte verringert werden kann. Zusätzlich kann das EGCG einen positiven Effekt auf neurodegenerative Erkrankungen haben. Auch mit Studien belegt, indem es nämlich die krankmachenden Amyloid-Fibrillen, du erinnerst dich, also diese Alzheimer-Plaque-Thematik ist es hier, kann man hier hemmen. Cholesterinspiegel wird gesenkt und es mindert auch die altersbedingten Schäden an der Erbsubstanz und die Bildung von Tumorblutgefäßen. Also hier haben wir ein Set von wirklich coolen Funktionen. Und wie gesagt, also nicht nur der Name ist schön, es ist überhaupt also eines meiner absoluten Lieblingsmoleküle, muss ich wirklich sagen.
Das hat mich jetzt gewundert, dass du gesagt hast, ja, aber da würdest du grünen Tee trinken. Heute habe ich übrigens zum ersten Mal in meinem Leben Matcha-Tee getrunken.
Ja,
bin jetzt noch ganz wach davon. Ja. Wie viel Tee muss ich denn trinken? Das ist ja immer meine Standardfrage an dich. Wie viel von diesen Lebensmitteln muss ich zu mir nehmen, um einen Spiegel zu bekommen, wo du sagst, der hat Auswirkungen auf die Langlebigkeit?
Der ist relevant, ja, weil es ist immer natürlich klar schön, wenn man ein bisschen was zu sich nimmt mit der Nahrung, aber es muss ja ein relevanter Level sein. Wir wissen natürlich, Resveratrol, Rotwein, da haben wir Probleme. Ist auch nicht gesund natürlich, wenn man da 10 Liter Rotwein trinken, aber ich sage mal, beim Grüntee, da kann man schon einmal probieren. Es geht um mehrere Liter, also 2 Liter am Tag, da kommen wir schon in ein gutes Level. Der Hintergrund ist ein bisschen der, dass das Epigallocatechin-Galat, wenn man es überdosiert als Nahrungsergänzungsmittel, sich ein bisschen auf die Herzgesundheit schlagen kann. Es ist also nicht ganz ungefährlich, muss man sagen. Und daher bin ich hier oft einmal geneigt, dass ich den Patienten sage, wenn sie es schaffen, versuchen das zu trinken, im Tee, in der Original-Tee-Form sozusagen. Aber schaffen natürlich viele nicht, es schmeckt auch nicht jedem der Grüntee so gut. Ich zum Beispiel habe gestern eine Tasse wieder getrunken. Ja, bin ich eh schon immer ganz stolz auf mich, wenn ich schon mal eine trinke. Es ist nicht ganz einfach. Also ich sage einmal so, wenn man sicher gehen will, dass die Versorgung stimmt und man nicht zu der Grüntee-Affine ist, dann vielleicht doch zum Supplement greifen.
Was mir immer hilft ist, ich war tatsächlich heute wieder im Teegeschäft, habe diesen Matcha-Tee getrunken. Den muss man schon mögen, der ist schon heftig. Aber ja, man kann ja auch eben so aromatisierten Grüntee trinken und das hilft einem schon. Den Leid, das geht so leicht darunter. Da kriege ich auch schon mal einen halben Liter pro Tag irgendwie zusammen. 2 Liter
ist schon. Kriegst du durch. Ja, ich habe neben der Praxis einen Matcha-Store und da gibt es dann den auch mit allen möglichen Keksgeschmack und so. Und da bin ich beim schon nicht mehr sicher, ob es so langlebigkeitskonform ist, wenn es dann einmal irgendwie den Spekulatius-Matcha dann da kredenzen. Aber wie gesagt, im sicheren Fall Supplement.
Ja, wunderbar. Dann haben wir das schon mal abgearbeitet. Kommen wir zu einer weiteren Gruppe von Molekülen und das sind die Flavonoide. Und die gehören ja, wenn man es ganz streng nimmt, ne, wir müssten mal das irgendwie so aufmalen können, gehören die ja auch zu den Polyphenolen. Aber um das jetzt nicht so kompliziert zu machen, es gibt 3 Moleküle von diesen Flavonoiden und eins haben wir auch schon gehört beim letzten Mal ausführlich besprochen, nämlich Quercetin. Dann gibt es noch Luteolin und Apigenin. Und das Quercetin, das hast du beim letzten Mal sehr ausführlich erklärt, kann unserem Körper ja helfen, Zombiezellen, also diese seneszenten Zellen zu erkennen, auszusortieren. Und außerdem muss man aber bedenken, dass man zwar Quercetin ganz gut mit der Nahrung aufnehmen kann, aber dass man eigentlich nie weiß, wie viel habe ich aufgenommen, weil der Gehalt in diesen verschiedenen Lebensmitteln, wo es denn drin ist, immer verschieden hoch ist und wir können ja nicht jedes Mal eine chemische Analyse machen, wie viel denn drin ist.
Ja, das hast du wirklich jetzt nochmal gut Revue passieren lassen und es ist auch für euch draußen wichtig, Die traditionelle, die konventionelle Landwirtschaft, die reduziert ja unsere Mikronährstoffe in den Lebensmitteln um bis zu 50%. Das wissen wir aus der Wissenschaft. Das heißt, Bio ist natürlich hier Trumpf. Und es ist, ich habe es auch schon öfter gesagt, aber ich wiederhole es noch einmal ganz kurz, auch irgendwo klar, Nahrungsmittel, Pflanzen, Obst, Getreide, egal was es ist, das einer gewissen Witterung ausgesetzt ist, einer gewissen Widrigkeit ausgesetzt ist in der Aufzucht, hat einen ganz anderen Nährstoffgehalt als jetzt irgendwas im Gewächshaus gezogenes. Es ist einfach in unserem biologischen Zirkus so, dass wir einfach Sparring brauchen. Also unser biologisches System braucht Herausforderung, braucht Sparring. Wenn das nicht der Fall ist, dann haben wir ein schwaches Produkt. Das ist für unsere Zelle der Fall, das ist für unseren gesamten Organismus der Fall, das ist für alle unsere Nahrungsmittel der Fall.
Und ich müsste also ganz, ganz viele Äpfel essen und ich weiß eben nie genau, wie viele ich essen muss. Und dann kommt ja noch dazu, dass ich nicht weiß, wie denn das Quercetin dann von meinem Körper aufgenommen wird. Und da kommt das, der Begriff Bioverfügbarkeit zum Tragen. Ne?
Ja, die Bioverfügbarkeit, wir haben es auch schon öfter gesagt, ist natürlich super schlecht für die meisten sekundären Pflanzenstoffe. Ja, das heißt, die haben wir Probleme damit, dass wenn wir das oral verabreichen als Supplement, dass wir das auch ordentlich in die Zelle bekommen, da müssen wir immer ein bisschen schauen. Also zum Beispiel Resveratrol, gern mit ein bisschen Öl, das hilft. Aber man kann auch Vitamin-C-Kombinationen wählen oder Phospholipide, die dann die Dinge enkapsulieren, also die Moleküle wirklich einhüllen und damit der Zelle zugänglicher machen. Es gibt dann auch wieder kritischere Sachen wie Kurkuma, das man dann vielleicht mit Pfeffer, Piperin kombiniert, was dann wieder nicht so günstig oft ist. Also da wird immer wieder was versucht und manches ist gut, manches ist nicht so gut. Aber ja, Punkt Bioverfügbarkeit ist eben leider etwas, das ein bisschen ein Problem ist für diese sekundären Pflanzenstoffe. Deswegen auch wieder ganz wichtig, dass man zum richtigen Hersteller greift, der halt diese Bioverfügbarkeit maximiert in den Produkten.
Also nicht nur auf den Namen des Produktes achten, sondern auch gucken, wie wird das vom Körper aufgenommen. Und das müssen die, glaube ich, immer angeben, oder?
Ja, es ist natürlich auch ein bisschen eine Vertrauenssache. Ne? Wenn ich weiß, dass mir ein Hersteller ein ordentliches Produkt zur Verfügung stellt, das bioverfügbarkeitsmäßig optimal ist, dann ist es oft mal gar nicht so wirklich auf der Packung ersichtlich. Aber man kann ja auch sich informieren, man kann nachlesen über die Produkte, man kann nachlesen über die Produzenten. Und da wird man dann hoffentlich sehen, wo man an der richtigen Adresse ist und wo nicht.
Also immer genau nachlesen, bevor man sowas, insbesondere wenn man es jetzt online bestellen möchte. Gut, genau. Quercetin, würde ich sagen, haben wir damit abgearbeitet. Und wer darüber mehr wissen will, der hört nochmal in Folge 7 rein. Da haben wir uns ausführlich mit dem Thema Quercetin beschäftigt. Jetzt würde ich mich gerne mit dir über zwei andere Vertreter der Flavonoide unterhalten. Und das sind Luteolin und Apigenin. Und die können ja beide auf den NAD-Stoffwechsel einwirken. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Wir haben die ganze
Folge haben wir gemacht dazu. Ganze Folge.
Ja, eine ganze Folge haben wir dazu gemacht. Und Nummer 6. Greifen, Apigenin und Luteolin greifen genauso wie das EGCG in diesen Stoffwechsel ein. Das würde ich jetzt noch mal gerne ein bisschen genauer wissen, wie das denn funktioniert.
Ja, ganz kurz auf den Punkt gebracht. Apigenin ist ein CD38-Hemmer, das heißt, es hemmt den Abbau vom NAD und das Luteolin unterstützt diesen Salvage Pathway, wie es das NAD wieder regeneriert werden kann aus der Metabolik. Und ja, diese beiden sind natürlich auch wieder gerne ergänzend zu sehen und was funktionieren natürlich super mit der, also als Unterstützer auch der NAD-Vorstufen, wie zum Beispiel NMN.
Und wo findet man die beiden Stoffe in der Natur?
Also Luteolin gibt es in den Karotten, im Olivenöl, im Thymian und im Rosmarin zu finden. Das Apigenin ganz viel in der Kamille, da ist es wirklich hauptsächlich drinnen, aber auch in der Petersilie, Thymian, Kirsche und in manchen Teesorten sowie in Oliven und im Brokkoli.
Also wenn ich das lese, dann wird mir auch wieder die mediterrane Diät ein bisschen klarer. Ne? Da sind die in Finanzen. Ja. Thymian, Rosmarin, Karotten, ja, da ist ja viel drin. Aber
Olive immer Klassiker, ne? Olive hat irgendwie alles, gell?
Was ja, ne? Wahnsinn. Also da kann man wieder erkennen, dass diese mediterrane Diät eben nicht nur was mit dem Thema Rotwein zu tun hat, sondern mit vielen anderen Dingen. Aber was ich spannend finde, ist, du hattest ja erwähnt, dass Apigenin viel in der Kamille vorkommt. Und bei Kamillentee, da denke ich immer an so was Beruhigendes. Wenn mich irgendwas aufgeregt hat oder so, dann sagt dann meine Frau immer zu mir, trink mal eine Tasse Kamillentee. Das bringt dich wieder runter.
Ja, nach so einem Podcast muss ich mir auch erst einmal wieder mit ein bisschen Apigenin normalerweise beruhigen. Also Apigenin ist, wie du sagst, ist stressreduzierend, ist relaxierend. Apigenin kann über die Blut-Hirn-Schranke gelangen und wirkt dort auf die GABA-Rezeptoren. Das sind ja dämpfende Regelkreise, wo wir eben im Gehirn, in den Neuronen eine beruhigende Wirkung sehen. Also inhibierende Rezeptoren, sagt man auch dazu. Und also Signale werden hier gedämpft. Und das ist auch wahrscheinlich der Grund, warum Apigenin in Form von Kamillenextrakt auch bei Angststörungen oder Depressionen eingesetzt werden kann.
Und dann gibt es ja noch ein Molekül, und das gibt es übrigens hauptsächlich im Brokkoli. Ich wusste immer schon, dass Brokkoli gesund ist, obwohl ich es eigentlich nie mochte. Und das ist Glucoraphanin, beziehungsweise dessen Partner, und das ist das Sulforaphan. Das ist auch eine ganz spannende Substanz, oder Dominik?
Also du hast völlig richtig das gesagt, Gerd. Es gibt hier das Sulforaphan als Wirkstoffkomponente, das auch tatsächlich in der Krebsnachsorge irgendwie schon Niederschlag gefunden hat. Also im Deutschen Krebsforschungszentrum befindet sich es in den Leitlinien. Und ja, man sieht, wie relevant das sozusagen ist, obwohl es eben kein Medikament ist, sondern ein Nahrungsergänzungsmittel. Es muss einmal aber Sulforaphan im Darm entstehen. Die Myrosinase ist das Enzym, das aus dem Glucoraphanin produziert. Das heißt, das ist ein wichtiger Zwischenschritt hier. Und das ist tatsächlich nicht ganz trivial, weil das nur bei 10% des Stoffes der Fall ist. Und deswegen muss man wirklich sagen, diese Myrosinase, die braucht man. Also die muss auch dabei sein, wenn wir ein Präparat bekommen oder kaufen. Das muss sozusagen Enzym auch mit enthalten, damit wir auch sicher gehen können, dass wir dann auch den Effektorstoff am Schluss haben. Und Sulforaphan wirkt auch noch antientzündlich dazu, also wieder mal Brokkoli. Die Oma hat schon gewusst, warum sie uns gezwungen hat als Kinder, dass wir das essen.
Ja, aber du weißt, welche Frage als nächste kommt, oder?
Ja, jetzt kommt die Frage, wie viel muss man essen, oder?
Natürlich, ja, wie viel muss ich mir denn runterzwingen von dem Brokkoli?
Also das ist schwer zu sagen. Der Gehalt vom Glucoraphanin schwankt natürlich. Das Kochen wäscht es aus. Deswegen eigentlich auch oft im Wasser sogar. Im Kochwasser ist wirklich relativ viel drinnen davon. Ja, muss man sagen. Also das vielleicht irgendwie noch in das Gericht einbauen, wenn möglich. Also 100 Gramm Brokkoli enthält zwischen 10 und 100 Milligramm Glucoraphanin. Davon werden 10% eben in Sulforaphan im Darm umgewandelt. Und angenommen, wir wollen 400 Milligramm Sulforaphan zu uns nehmen, brauchen wir 4 bis 40 Kilo Brokkoli. Also wieder challenging, wieder schwierig. Also 4 Kilo Brokkoli, da bist du, glaube ich, am Limit. Aber 40, das ist wahrscheinlich übermäßig.
Das ist eine Menge. Ja, ja, also eine stattliche Menge. Und wem das jetzt alles zu schnell ging, da waren ja so verschiedene Wege, Signalwege, Pathways von den Molekülen. Wir verlinken da noch ein paar Artikel in den Shownotes. Ich glaube, da hast du einiges an Wissenschaft, Dominik, was du uns noch zur Verfügung stellen kannst, oder?
Definitiv, ja. Es ist dann wieder heute, ich habe ja versprochen, eine Schlacht, ein Feuerwerk aus Begriffen wieder mal.
Sehr schön. Deswegen reiten wir jetzt weiter zum nächsten Molekül oder beziehungsweise zwei weitere Moleküle. Und das erste ist Berberin, auch ein interessanter Name. Und chemisch relativ ähnlich, das ist wahrscheinlich euch allen zu Hause geläufiger, das ist nämlich das Koffein. Und Berberin hat aber eine ganz andere Wirkung als Koffein, oder?
Ja, also das Berberin ist bei mir ganz klar das Go-To, wenn ich einen Patienten habe, der kein Metformin möchte oder kein Metformin haben darf. Das heißt, es ist in der Wirkung, hat diverse Parallelen mit Metformin, also es ist auch für die diabetische Stoffwechsellage sehr, sehr günstig. Also es ist ein AMPK-Stimulator und damit irgendwo auch natürlich ein Fastenmimetikum. Und wie gesagt, ich verwende es immer dann, wenn ich aus irgendeinem Grund das Metformin nicht geben kann, manchmal aber sogar dual. Also manchmal gebe ich den Patienten auch tatsächlich beides. Es kommt aus der Berberitze, diesmal mal der Name irgendwie ein bisschen logisch, gell? Berberin, Berberitze. Ja. Das mal dazu. Also es ist blutzuckermodulierend, es ist sehr, sehr günstig für den übergewichtigen Patienten, der gleichzeitig irgendwo ein bisschen eine diabetische Stoffwechsellage hat.
Hm. Du hast jetzt gerade schon gesagt, du gibst es häufig deinen Patienten zusätzlich zu Metformin oder es beeinflusst den Blutzucker. Wieso ist das auch so wichtig für uns, die wir jetzt blutzuckergesund sind? also keinen Diabetes haben?
Ja, wir wollen natürlich dem Ausbilden der Insulinresistenz schon einmal vorgreifen. Wir wollen nicht, dass wir überhaupt so etwas entwickeln. Insulinresistenz, du kennst das ja von auch schon Gesprächen mit mir bestimmt. Also wenn unsere Zellen sozusagen nicht mehr ordentlich reagieren auf Insulin, dann ist das schon einmal eine Vorstufe zum Diabetes. Das wollen wir natürlich einmal vermeiden. Und da wissen wir, dass Berberin helfen kann dabei. Zusätzlich kann man das unterstützen mit Zink und Chrom. Ganz lustig eigentlich, Chrom, eigentlich ein relativ smartes Antidiabetikum, ist ja ein Ultramikronährstoff, also braucht man ja wahnsinnig wenig nur davon. Und wenn wir zu viel haben, ist es ja durchaus gefährlich, also ist ja ein Schwermetall. Aber ein bisschen Chrom ist dann doch gut. Und tatsächlich auch manchmal von mir verordnet. Kommt darauf an, wie der Spiegel ist. Also das muss man natürlich gut überwachen. Ja, und dann natürlich, ja, ich sage mal, jetzt haben wir Metformin besprochen, jetzt haben wir Berberin besprochen, jetzt wird es natürlich sofort weitergehen mit Ozempic, oder?
Ja, und da haben wir ja auch schon mal kurz drüber gesprochen, dass ihr ja auch ein Fasten, also wir haben das letzte Mal ja über die Fastenmimetika gesprochen, und das sind ja eigentlich keine Fastenmimetika, sondern das sind Medikamente, mit denen man tatsächlich ein bisschen fasten kann, ne?
Ja, also ich habe letztes Mal schon in der Folge erzählt, dass es durchaus, wenn gut indiziert, wird er super, sind super Medikamente, also wirklich ausgezeichnete Erfolge sind hier möglich. Hier wird Gewicht reduziert im diabetischen Patienten, so weit zum Teil, dass er gar kein Insulin mehr braucht, also wirklich fantastisch, muss man sagen. Und wird einen riesen Impact haben weltweit auf den Gesundheitszustand, also Gesundheitszustand der Menschheit. Ich bin gespannt, was wir da noch alles drüber hören. Es hat natürlich ein ganz ordentliches Nebenwirkungsprofil auch, dieses Semaglutid, was ja der Name ist des Wirkstoffs in Wahrheit. Ozempic ist ja der Handelsname. Und da muss man halt schon aufpassen, dass man auch unter fachärztlicher Supervision hier steht. Ja, aber kurz gesagt, also im richtigen Fall sind das natürlich tolle Wirkstoffe.
Mhm. Und wo es gerade eben bei den Fastenmimetika dann angekommen sind, da haben wir das letzte Mal ausführlich über Spermidin gesprochen. Aber vielleicht gibst du uns da nochmal so einen ganz kurzen Refresher, so die, wie sagt man so schön, die Management Summary, die Management Zusammenfassung über Spermidin.
Also Spermidin, duale Wirkung, einerseits Stimulation der Autophagie, also des Entgiftungsprozesses, der eine Kernkompetenz unserer Zelle darstellt, und aber auch entzündungshemmend. Es wurde im Spermium entdeckt, also im Sperma entdeckt, daher der Name, der ein bisschen, ja, lustig ist, aber tatsächlich eben daher kommt. Und es hat kognitiv tolle Auswirkungen gezeigt, in menschlichen Studien sogar. Es hat Langlebigkeitseffekte gezeigt, auch in einer Kohortenstudie in Innsbruck, in Tirol. Ein Bruneck, das ist in Südtirol tatsächlich, sorry. Das ist nicht, dass wir hier das falsch sagen, gell? Ich glaube, wir haben ein paar Tiroler im Team hier. Vorsicht. Aber prinzipiell also hier ein tolles Molekül, was viele Eigenschaften hat, super attraktives Nebenwirkungsprofil, nämlich kaum. Und ja, also eine sehr schöne Sache für viele Patienten geeignet.
Während du diese Zusammenfassung gemacht hast von Spermidin, habe ich mir ein Taschentuch geholt, weil wir kommen an das Ende der Folge und damit auch an das Ende der Staffel. Und deswegen wirst du von mir jetzt nicht hören, dass du dich in drei Sätzen kurz fassen musst bei der Zusammenfassung, sondern mach die Zusammenfassung und mach sie heute so lange, wie du möchtest.
Gefährlich, Gerd, du spielst hier mit dem Feuer, jetzt geht's gleich los. Also, wir haben heute ein schwieriges Thema wieder gehabt, in Wahrheit. Also schwierig deshalb, weil wir sehr viele Begriffe eingeführt haben. Aber wenn wir uns nur mal Revue passieren lassen, wir haben gesprochen über Quercetin. Quercetin, sekundärer Pflanzenstoff, natürlich überhaupt das Thema heute war ja sekundäre Pflanzenstoffe. Ursprünglich entdeckt in der Zwiebel, Senolyticum par excellence, fantastischer Zombie-Killer, wir wissen das aus den vergangenen Folgen. Wir haben gesprochen über Resveratrol, ein Polyphenol, was auch wahnsinnig bekannt ist, mittlerweile zu Recht, hat auch viele tolle Eigenschaften. Wir wissen, im Rotwein alleine trinken reicht nicht, aber wir wissen, es hat sirtuin-aktivierende Wirkungen, es funktioniert fantastisch. Apigenin, ein bisschen neu, ja, aus der Kamille oft gewonnen, extrahiert, und ein tolles Mittelchen, um den NAD-Stoffwechsel zu stärken, indem es das CD38, das abbauende Element, hier hemmt. Wir haben Epigallocatechingalat besprochen, das Molekül aus dem grünen Tee, was mir besonders am Herzen liegt, hat auch antientzündliche Wirkung, hat wirklich viele tolle Wirkungen, die man noch einmal nachlesen kann. Also ich kann gar nicht alle aufzählen, es ist ein wirklich fantastisches Molekül. Wir haben Luteolin besprochen, das auch im NAD-Stoffwechsel eine Rolle spielt. Wir haben Berberin besprochen, was ähnlich dem Metformin eine tolle Wirkung über die AMPK-Achse hat, was ein sehr schönes Fastenmimetikum darstellt, was extrem gut ist für die diabetische Stoffwechsellage. Wir haben Sulforaphan besprochen, Brokkoli-Extrakt, auch sowohl in der Krebsprävention relevant, hat aber auch noch andere Funktionen. Und wir haben Spermidin besprochen als wirklich großen Aktivator der Autophagie, also des Entgiftungsprozesses. Also wenn das nicht einmal ein tolles Set aus sekundären Pflanzenstoffen ist, dann weiß ich es auch nicht. Und die Zusammenfassung ist, man braucht natürlich jemanden, der einem hilft, vielleicht den korrekten Cocktail, sage ich jetzt mal, für einen selbst auszuwählen. Und da ist es natürlich ratsam, sich an einen Fachmann zu wenden. Aber grundsätzlich für den richtigen Menschen, den richtigen Patienten, können alle diese Stoffe wahnsinnig hilfreich sein, um den Healthspan zu maximieren.
Das hast du so schön gesagt. Und du hast mein Vertrauen rechtfertigt. Ich finde, es war jetzt nicht zu lang. Und deswegen danke ich dir für diese Zusammenfassung, lieber Dominik. Ja, und das war die erste Staffel. Und ich danke dir nicht nur für diese Zusammenfassung, sondern dafür, dass ich dich begleiten durfte und dass ich aus dir dein Wissen herauskitzeln durfte, dein vielfältiges Wissen. Das hat ganz viel Spaß gemacht und ich hoffe, euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hat es genauso positiv mitgenommen wie mich auch, hat mich angefixt und ich war eben ganz, ganz glücklich, dass der Dominik gesagt hat, er hat noch genug Stoff für eine zweite Staffel.
Definitiv. Ich wünsche auch euch alles Gute und freue mich schon auf die nächste Staffel. Und wie immer, schaut in den Shownotes nach. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns eine E-Mail. Und ja, wir sehen uns bald wieder hoffentlich. Hören uns bald wieder.
Genau, wir schöpfen jetzt erstmal kurz Atem und nach dieser Atempause, dann machen wir uns an die zweite Staffel, krempeln die Ärmel hoch. Und wir freuen uns darauf und wir hoffen, ihr freut euch auch darauf. Und ihr dürft ruhig jede Folge der ersten Staffel zweimal hören, wenn euch das noch nicht genügt hat. Also, bis dann, bleibt gesund.